Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Ich bin die Mel und habe in der Leitung die Beate. Hallo Beate.
Servus, guten Tag.
Wir besprechen heute eine Serie, die John Sugar heißt, auf Apple TV Plus am 5. April startet und die du mir empfohlen hast unter der Prämisse sowas wie: Mel, schau mal rein. Ich drehe durch, die ist ja super weird. Wollen wir so in etwa sagen, worum es in dieser Serie geht, ohne sofort alles zu spoilern, sondern das heben wir uns ein bisschen bis zum Ende der Serienbesprechung auf?
Also Colin Farrell spielt die Hauptrolle. Er spielt John Sugar, der ist ein Privatdetektiv, der, nachdem er seinen letzten Job in Tokio gerade zu Ende geführt hat, wird er angeheuert, um die Verschwundene von einem Hollywood-Produzenten aufzuspüren. Und das ist die Prämisse, von der irgendwie alles ausgeht.
Was man vielleicht dazu sagen muss, von der Machart, es ist so ein bisschen Film Noir angelehnt, oder? Kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Der hat was von diesen Neo-Noir-Detective-Stories. So ist die Art und Weise, wie es gefilmt ist. Aber es ist sehr ungewöhnlich. Also es ist auch von der Visualität ungewöhnlich, von allem ungewöhnlich. Und du hast relativ schnell das Gefühl, dass irgendwas anders ist. Aber du kannst es nicht zu 100% bestimmen, was anders ist. Du hast nur so ein unterschwelliges Gefühl, was die ganze Zeit, du denkst so, was ist denn hier irgendwie merkwürdig? Also so ging es mir. Ich weiß nicht, ob es dir...
Also die arbeiten ja auch mit so Sachen, die du ja schon kennst, ne? Ich-Erzählung, dann wird ständig angedeutet, dass er irgendwas hat, also irgendwas gesundheitlich bei ihm nicht in Ordnung ist. Auch, dass seine Schwester vermisst wurde oder entführt wurde oder irgendetwas mit der Schwester passiert ist. Also so, das sind ja solche Faktoren, die wir ja kennen, ne? Deswegen glaube ich, sind dann die Kleinigkeiten, die merkwürdig sind, noch viel überraschender vielleicht. Kann man das so sagen? Überraschend, weil ich fand tatsächlich die Serie überraschend.
Ja, sie ist auch völlig überraschend. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich es dir empfohlen habe. Es ist wirklich sehr... Also ich kann das gar nicht so richtig benennen. Es ist einfach, du verstehst es zum Schluss, was das war. Und das macht diese Serie so perfekt. Sie lässt dich immer so einen Hauch im Ungewissen und immer in diesem, irgendwas ist anders. Irgendwas ist schräg hier bei diesem Ding. Und du kommst nicht drauf. Und du bist so, hä, was... Die Art, wie es erzählt wird, wie er sich benimmt, die Tatsache, dass der immer, was ich sehr bezeichnend fand, war, dass der eigentlich die ganze Zeit davon redet, dass er irgendwie anderen nicht wehtun will. I don't like hurting people. Und er macht es aber dann trotzdem, weil es seine Aufgabe erfordert. Aber du merkst so richtig, dass er sich in dieser Rolle nicht wohlfühlt. Und du denkst die ganze Zeit, what? Weil der spielt das auch so, dass du ihm das abnimmst, dass ihm das unangenehm ist und dass er das macht, weil es muss, weil es die Situation erfordert. Aber du denkst die ganze Zeit drüber nach, scheiße, das stimmt wirklich, dem ist das unangenehm. Und der fühlt sich ein bisschen schuldig dabei, dass er das macht. Und das ist irgendwie ein ehrliches Porträt von dem, was er wirklich ist.
Und er gehört ja auch so einer Community an, wo man irgendwie so...
Nee, das darf man eigentlich noch nicht.
Ich dachte erst sowas wie, es sind die anonymen angeheuerten Killer, weißt du so? Das war so mein Gedanke, weißt du? Waren das irgendwelche Killer, die engagiert wurden und dann irgendwie rausgekommen sind? Und es fühlte sich so ein bisschen an, so wie die anonymen Alkoholiker, nur für irgendwie so eine Truppe, die irgendwas gemeinsam haben, wo du aber nicht genau weißt, was die zusammenführt und so. Und so habe ich das immer empfunden, gepaart mit diesen Sachen, die du ja schon gerade erwähnt hast, ne? Dass er niemandem wehtun möchte, dass er da ganz vorsichtig ist, dass er sich zurückhält mit seinen Fähigkeiten, wenn er es nicht unbedingt muss. Also das war so mein Ursprunggedanke.
Also ich hatte eher so das Gefühl, oh Gott, wie heiß dieser Film ist. Ich glaube, das war in den 80ern, wo sich Richter zusammentun, die im Geheimen Urteile fällen über Kriminelle, die durch das System geschlüpft sind. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Film heißt, aber Ich meine, es war in den 80ern oder war es schon in den 70ern? Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Und daran habe ich gedacht, das sind so Leute, schon Detektive, die sich zusammentun für das große Ganze, für das Gute, fürs große Ganze. Und die da so für Gerechtigkeit sorgen. Das war so meine Interpretation dieser Zusammenkünfte. Aber es hätte auch sein können, das wäre die dritte Interpretation, es ist so eine Agentur für Killer will ich es jetzt mal nicht nennen, aber eine Agentur für Detektive oder für so eine Mischung aus Detektive und Killer, wo halt eine Person denen immer Aufträge verschafft. Das sind so die Fährten, die da gelegt werden, finde ich.
Ein Richter sieht rot, war das der Film?
Genau. Ich meine, das ist er.
Aus den 80ern ist das tatsächlich. Beate, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen und sagen, was Sache ist bei dieser Serie, wie hat dir denn John Sugar gefallen?
Sehr gut. Also ich fand Colin Farrell überragend in dieser Rolle. Ich habe ihm dieses Zerrissene und dieses Gefühl, dass er immer schuldig ist mit dem, was er da macht, total abgenommen. Also, dass eine andere Person in ihm drin steckt, das habe ich ihm irgendwie die ganze Zeit abgenommen. Ich finde, der spielt das großartig. Also, ich fand die wirklich klasse. Wirklich richtig klasse. Und wie gesagt, das Ende, also ganz ehrlich, hast du daran gedacht? Ich nicht.
Niemals,
Nie, oder?
niemals,
Ich auch
Beate.
nicht.
Niemals,
Null.
niemals wäre ich darauf gekommen und ich bin völlig bei dir. Also Colin Farrell, jede Rolle ist super besetzt, ne? Wie du es ja schon gesagt hast, ne? Er spielt das in Perfektion, dieses Zerrissene, ne? Dass er dann manchmal handeln muss, wie er es gar nicht möchte und so weiter. Es gab auch Szenen, die härter waren, ne? Wo man dann schon, wo ich schon gedacht habe, oh, ich weiß gar nicht, ob mir dies jetzt nicht too much ist, ne? Aber man hat es auch nicht immer im Detail gesehen, ne? Wie stark und wie gut er seine Aufgabe erledigen kann. Und ich schwöre es dir, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als man endlich gesehen hat, worum es ging und was dahinter steckt. Und wollen wir es jetzt verraten? Wollen wir es machen oder wollen wir noch warten?
Naja, wir machen es und veröffentlichen den Podcast erst nachdem die Serie
Genau.
anfängt.
Er startet ja im April und wir veröffentlichen einfach zum 17. Mai. Da kommt die letzte Folge. Willst du es sagen?
Ja, also der gute John Sugar ist ein Alien. Und der gehört zu einer anderen Gruppe von Aliens, die auf dieser Erde sind.
Und weißt du, dass ich lustigerweise mir gerade Resident Alien auf Netflix nochmal angeguckt habe, weil es ja die erste Staffel jetzt auf Netflix läuft? Ich hätte ja auch drauf kommen können. Ich wäre einfach never, ever, ever, ever drauf gekommen. Niemals. Weil das Genre einfach so, und das ist so lange durchgezogen. Ich wäre halt never, und dass diese Spritzen, die er bekommt und alles, das unterdrückt seine Alien-Natur und alles. Niemals, niemals wäre ich da drauf gekommen. Nie.
Das ist ja ganz zum Schluss, wo man das Auge sieht.
Ja.
Das war das, da ab dem Punkt wusste ich es. Ab dem Punkt, es ist relativ zum Schluss, wo man im Spiegel, er steht, glaube ich, vor einem Spiegel und dann siehst du dieses blaue Auge leuchten. Das war für mich der Punkt, wo ich dachte, nee, das ist jetzt nicht, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht.
Ja.
Und ich finde es so krass. Ich bin ja nun wirklich immer in Vorbereitung für die Podcasts überall im Netz unterwegs. Ich habe nichts darüber gelesen. Null Komma nichts.
Naja, es werden auch strenge Embargos von Seiten von Apple TV Plus richtigerweise auch wahrscheinlich.
Ja, aber es hätte ja immer, es kann ja immer irgendwas durchkommen
Ja.
und das ist ja nichts davon, wirklich nichts. Und das macht das Ganze so geil, weil du kommst wirklich nicht drauf.
Nein, und es bricht halt das Genre komplett.
Ja.
Komplett.
Ich finde aber auch, dass die Art, wie es gefilmt ist und wie es erzählt ist und wie er diese Figur spielt, das ist wirklich anders und das ist wirklich neu. Und dieses Gefühl, was man von Anfang an hat, dass hier irgendwas unterschwellig ganz anders ist und anders als es scheint, wird, als dann die Lösung präsentiert wird, dann ist es umso mehr rund. Also du hast am Ende so ein wirklich so ein Gefühl, das macht alles total Sinn. Jetzt verstehe ich das alles, warum er so auf der einen Seite so freundlich ist und dann aber wieder so eine Härte hat und man immer das Gefühl hat, dass er sich nicht wohlfühlt in seiner Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist in allem wirklich zu 100% rund, visuell, wie gespielt, wie, also es ist einfach perfekt umgesetzt und sehr, sehr, sehr modern und progressiv umgesetzt.
Ja, ich meine, er trinkt Alkohol, das ist wie nix, ne? Also, das hat gar keinen Effekt für ihn, ne? Und er hat ja auch Sachen dann auch manchmal gesagt, ne? Und auch diese eine Frau, die er irgendwie faszinierend findet, aber irgendwie ist jetzt auch nicht nur so eine super sexuelle Anziehung zwischen denen, aber er fühlt sich schon zu ihr hingezogen. Es sind so viele Sachen, die dann hinterher Sinn machen, ich finde, und da hatten wir uns auch schon mal unabhängig von diesem Podcast unterhalten. Wenn wir jetzt es, da wir es wissen, uns diesen Vorspann angucken, hätten wir auch vielleicht drauf kommen können.
Ja, klar. Also ich hab dann wirklich hinterher gedacht, Moment, jetzt schalten wir mal in den Dark-Modus, ja, wo es ja auch diese Anzeichen gab, was du aber erst raffst, wenn du die letzte Folge gesehen hast, quasi, oder die letzten zwei Folgen von der letzten Staffel von Dark gesehen hast. Wenn du dann im Nachgang dir alte Sachen anguckst, da kommst du da auch drauf. Also, dass es diese Anzeichen vorher schon gegeben hat. Und das ist bei John Sugar jetzt auch so, dass man eigentlich vielleicht zum Schluss, aber du kommst wirklich erst drauf, wenn du die letzte Folge gesehen hast. Vorher nicht. Und was wirklich beeindruckend ist, sie haben ja dieses Genre nicht nur neu erfunden, sie haben es praktisch weiterentwickelt.
Evolutioniert, kann man sagen, oder?
Ja, genau. Sie haben es wirklich auf ein neues Niveau gehoben. Und das ist so ein altes Genre, dieses Neo-Noir-Detective-Story. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und das passt wirklich alles dazu. Und dazu passt, dass die Colin Farrell-Performance eine der besten von allen Serien dieses Jahr ist bis jetzt. Der spielt das wirklich super geil. Du nimmst ihm halt so 100% diese Zerrissenheit ab. Und ohne das preiszugeben, spürst du das die ganze Zeit, dass irgendetwas nicht stimmt. Und du kannst aber nicht den Finger in die Wunde legen und sagen, jetzt habe ich's, das ist es. Sondern es öffnet dir die Augen wirklich erst zum Schluss. Und ich bete, ich will weitere Staffeln haben. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, okay, wie kann man da drauf kommen? Es gibt einen Clou, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und zwar in Form von Mark Protosevich, der ja der Showrunner ist. Und der Typ hat Screenplays gemacht für Thor, I Am Legend, The Cell, Poseidon und Oldboy. Der hat auch Batman Unchained gemacht und Jurassic Park und so Zeug. Aber wenn du seine bisherige Arbeit dir anschaust, da sind schon eine Menge Sachen dabei, die einen Sci-Fi-Appeal haben. Also wenn man jetzt wirklich suchen will nach irgendwelchen Dingen, dann kann man vielleicht darauf irgendwie kommen. Keine Ahnung, vielleicht ziehe ich das jetzt auch an den Haaren herbei. Was auch noch mit dazu kommt, ist, also wenn man dann schaut, wer das Ganze directed hat. Und das ist jemand, der schon bekannt dafür ist, dass er, der hat ja auch schon mehrere Golden Globes und Academy Award Best Director und so abgeräumt, Fernando Ferreira Meirelles. Und der hat The Two Popes gemacht, zum Beispiel, was ja auch visuell total außergewöhnlich war. Oder er hat gemacht City of God. Wie man diese Leute dann auch ausgewählt hat, um dort an diesem Projekt zu arbeiten, das ist halt auch wirklich klug. Und da ist Apple, man muss es einfach sagen, Apple ist bestimmt nicht finanziell das erfolgreichste Network. Das ist ja leider immer noch Netflix, die mit mittelmäßigen, beschlechten Produktionen irgendwie Umsätze fahren. Aber Apple ist vom Anspruch von allen Networks das mit dem höchsten. Also überleg dir mal, die sind im Jahr 2024 und trauen sich eine Neo-Noir-Detective-Story zu erzählen. Und wohl wissend, dass Neo-Noir-Detective-Stories sowieso eigentlich ein Nischenthema sind. Und das finde ich schon sehr mutig und ich muss mal wieder echt den Hut ziehen bei Apple. Amtlich.
Und glaubst du, dass sie natürlich mit so einem Mega-Hollywood-Star wie Colin Farrell, ich meine, da liegen sie halt auch nicht falsch, ne? Also so, das ist ja auch schon verlockend. Ich weiß nicht, ob ich es mir angeguckt hätte, so wenn jetzt nicht Colin Farrell mitgemacht hätte. Dann ich war schon neugierig, um zu sehen, was er da jetzt in Serie macht, sozusagen.
Früher hieß es ja so, Hollywood-Schauspieler, die in großen Filmen auftreten, gehen nicht in Fernsehserien. Das war ja über viele Jahrzehnte mal die Regel, weil es immer hieß, das ist ein Rückschritt. So, dann begannen die 2000er Jahre und Serien wurden die besseren Filme. Es gab bessere Drehbücher, es gab andere Budgets und es gab interessantere Projekte. Und viele Hollywood-Schauspieler haben in der Zeit angefangen, sich sehr wohl auf Serien einzulassen. Und du findest jetzt inzwischen, guck dir Michael Douglas bei Franklin an, der nächste Superstar, noch ein größerer Superstar als Colin Farrell, der auch in der Serie mitspielt. Und ich glaube, dass erstmal hat Apple über die letzten Jahre wirklich bewiesen, dass sie hochwertige Produktionen fahren, mit ganz vielen Beispielen. Da musste nur For All Mankind nehmen oder The Morning Show, nur um zwei Beispiele zu nennen.
Auch mit Hollywood-Stars als Schauspieler, ne? So.
Eben. Und ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, dass große Filmschauspieler eben keine Rollen mehr in Serien annehmen. Es gibt ja auch Hollywood-Schauspieler, die Nebenrollen annehmen in Serien. Also so weit geht das ja inzwischen. Und Serien haben halt einfach immer noch, obwohl wir jetzt wirklich seit 24 Jahren im goldenen Zeitalter der guten Serien leben, denkst du jedes Jahr, jetzt ist es rum, jetzt haben wir den Peak erreicht und dann kommt Succession oder es kommt The Bear oder es kommt Beef. Und du denkst, Alter, okay, es geht weiter. Es ist weiter richtig, richtig gutes Zeug dabei. Und dazu gehört jetzt eben auch John Sugar.
Was ist denn da deine größte Kritik, Beate?
So, ich finde schon, dass man sich ein bisschen drauf einlassen muss, weil die Erzählweise ist schon etwas langsam am Anfang. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Man darf nicht erwarten, dass sofort ein Spektakel passiert, sondern man muss erstmal diese Charaktere kennenlernen und seine Art zu arbeiten kennenlernen und ihn kennenlernen. Eigentlich fast so ein bisschen wie eine private neue Beziehung, die man eingeht oder irgendein Mensch, den man neu kennenlernt. Und das ist, glaube ich, bei dieser Serie vonnöten. Es gibt ja Menschen, die wenig Geduld haben. Für die ist dann vielleicht die Serie nichts, weil es doch einen Tick dauert, bis drin ist. Wenn man das als Kritikpunkt anmerken will, aber ich persönlich kann das eigentlich nicht als Kritikpunkt anmerken, weil ich das mag, wenn mir Zeit gelassen wird, etwas zu entdecken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen das vielleicht zu lange dauert. Wie siehst du das?
Naja, also ich würde tatsächlich vielleicht eher was anderes kritisieren. Da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten und das machen wir eigentlich immer. Sie startet mit zwei Folgen und dann kommt jede Woche eine neue Episode. Und ich finde, gerade bei John Sugar hätte es der Serie auch mal gut getan, dass man alle released und die auf einmal sehen kann. Oder siehst du das anders?
Nee, hast du 100% recht. Ich halte es sogar für gefährlich. Und zwar anschließend an das, was ich zuvor gesagt habe. Das ist eine Serie, die ein bisschen dauert, bis man drin ist. Und wenn man nur zwei Folgen am Anfang hat, ich glaube, das ist zu wenig, um die wenig Geduld haben, dabei zu behalten. Ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, dass man diese Serie wirklich ein bisschen verschenkt, weil ich glaube nicht, dass dieses Aufmerksamkeitsding so lange vorhält bei Leuten, bei den Mengen von Serien, die es gibt. Ich glaube, dass man zumindest bei der ersten Staffel besser gewesen wäre, wenn sie sie auf einmal komplett veröffentlicht hätten. Und das kann man bei der zweiten Staffel, wenn die Leute drin sind, wenn jetzt der Gap zwischen erster und zweiter Staffel nicht so wahnsinnig groß ist und kein Writer's Strike dazwischen kommt, dann glaube ich, dann hat man eine Fanbase generiert, weil ich glaube, dass das eine Serie ist, die tatsächlich das Zeug dazu hat, um eine Fanbase zu generieren, weil es wirklich außergewöhnlich ist. Und nach dem Cliffhanger irgendwie von der ersten Staffel ist es auch was, worauf man dann wirklich hinfiebert und wartet. Und dann kann man die zweite Staffel wöchentlich, finde ich, senden. Aber die erste hätte ich aus taktischen Gründen wirklich komplett auf einen Schlag veröffentlicht. Insofern stimme ich dir zu 100% zu.
Und glaubst du denn, dass, wenn man dann eine zweite Staffel macht, es denen gelingt, auf demselben qualitativen Level zu kommen? Weil dann hast du natürlich den Faktor der Überraschung ja schon nicht mehr auf deiner Seite. Ich meine, die haben, finde ich, schon ganz gute Drehbücher, weil man wirklich auch anhand der Sprache und der Dialoge es nicht wirklich gemerkt hat. Aber was denkst du? Glaubst du, es könnte gefährlich werden mit einer zweiten Staffel?
Nee, ich glaube nicht, weil das ist ja interessant. Du willst ja wissen, warum sind die auf der Erde? Wie lange sind sie da? Was wollen sie? Was ist die Intention? Warum sind einige geblieben und andere nicht? Was passiert mit denen, die geblieben sind? Ich glaube, das ist so viel Stoff. Aber die Serie wird sich dadurch natürlich verändern. Und die Frage ist, das ist die Frage, die ich mir stelle, kriegen sie diesen Spagat hin? Wird das immer noch eine Neo-Noir-Detective-Story sein oder wird es komplett eine Sci-Fi-Serie werden? Oder wird es eine Mischung sein? Das ist das, was ich mich frage. Aber ich glaube, dass die Geschichte, also sie müssen, glaube ich, das Ding ändern von, wie sagt man, Crime of the Week, was ja so eine Standardnummer bei Detective-Stories eigentlich ist. Also der Detektiv löst jede Woche einen neuen Fall. Und im besten Fall hast du noch eine rote Linie. Ich glaube, das wird bei dem Ding so nicht 100% funktionieren, sondern du brauchst mehr rote Linie als The Crime of the Week. Oder was meinst du?
Ja, die werden es ändern müssen. Ich glaube, es muss um einiges gehen. Es muss auch um die Schwester gehen. Es wird andere Bösewichte geben. Und es wird sicherlich auch Bösewichte gehen innerhalb ihrer Alien-Organisation. Inwieweit das auf der Erde stattfindet oder im Weltall? Da bin ich schon gespannt.
Ja, und dann halt natürlich auch, was mich interessiert ist, wissen die Behörden von denen? Also hat das eine größere Dimension? Sind die völlig unentdeckt oder arbeiten die zum Beispiel mit den Behörden weltweit zusammen? Sind die nur in den USA oder sind die überall? Also das sind so viele Fragen, die da offen sind. Sind sie die Guten? Sind sie die Bösen? Sind Teile davon die Bösen? Sind Teile davon die Guten? Ändert sich das? Also es gibt, glaube ich, so viel Material, was man da reinpacken kann, dass ich überhaupt keine Befürchtung habe, dass das langweilig werden kann. Es sei denn, sie nehmen, machen wirklich so eine, aber das glaube ich nicht, dazu ist es zu klug. Das ist ja wirklich eine kluge Serie auch, die ist ja nicht hohl.
Ich glaube, mich würde es halt auch interessieren, ob John Sugar, also ob er, wenn er noch auf der Erde bleibt, die spielen ja auch mit dem zwischen Menschlichkeit und Alien, ne? Er ist mehr Mensch fast schon als Alien. Er ist zwiegespalten zwischen den beiden Rollen. Aber sollten sie es ins All oder in einen anderen, zu seinem Heimatplaneten, wie viel Mensch ist da noch übrig und wie Alien fühlt er sich dann dort? Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung geht.
Also ich hoffe, sie gehen so nicht so einen konventionellen Weg und verpassen ihm dann erstmal eine Liebesgeschichte. Das wäre ja so das Nächste. Das wurde ja schon so minimal angedeutet, so ein Interesse an einer weiblichen Person und so. Keine Ahnung. Also ich hoffe wirklich, sie bleiben unkonventionell, weil dann ist es eine wirklich sehr außergewöhnliche Serie. Wenn sie jetzt so einen kommerziellen Weg einschlagen, wäre es für mich eine herbe Enttäuschung. Weil dazu ist es zu gut in seiner Außergewöhnlichkeit bis jetzt. Und ich hoffe wirklich nicht, dass sie so einen konventionellen Weg gehen.
Ja, also was glaubst du, wer könnte sich John Sugar anschauen?
Das ist wirklich interessant, weil die Frage ist super schwer zu beantworten. Ja, vielleicht diese Neo-Noir-Detective-Story-Lovers, so Detektivgeschichten, ja, auch. Das ist aber eher Nischenpublikum auf jeden Fall. Colin Farrell-Fans definitiv. Und die anderen wissen ja nichts. Also ich kann ja nicht sagen Sci-Fi-Fans, weil die haben ja alle keine Ahnung, dass da Sci-Fi mit dazugehört. Insofern.
Ich würde am liebsten mal meine Schwester die Serie zeigen, weil die liebt so Crime, weißt du, Detective, Fall der Woche, Detective Stories, ne? Die guckt sich wirklich jegliche. Ich würde mich fragen, ob sie das auch cool findet und wie sie reagiert, wenn sie dann weiß, dass es eigentlich Sci-Fi ist.
Ja, ja, mach mal den Test. Ich meine, ich glaube, dass das so eine Serie ist, die sich rumspricht. Also worüber Leute reden. Und dann ist halt die Frage, lassen sie die Bombe platzen zum Schluss und verraten sie, was wirklich abgeht, um Freunde dazu zu kriegen, sich das Ding anzuschauen oder nicht? Weil nimmst du dem Ganzen ja eigentlich alles vorweg, wenn du das erzählst. Und das ist echt krass, weil selbst Vielgucker wie wir sind nicht drauf gekommen.
Aber ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, als Twin Peaks kam im Fernsehen, man ja dann wirklich damals noch Woche für Woche was geguckt hat. Und die Bildzeitung, würde ich mal sagen, oder irgendeine Fernsehzeitung verraten hat, wer dahinter steckt, ne? Und mir wollte es irgendeine Schulkameradin sagen, und ich habe sie fast gekillt, ne? Ich so, nein, ich will nichts wissen.
Also Twin Peaks war ja sozusagen der Anbeginn der Neuzeit von Fernsehserien. Das war der Wendepunkt für das und Hospital der Geister von Lars von Trier 2 Jahre später. Das waren die Wendepunkte in der Art und Weise, wie TV-Serien gemacht werden. Solche TV-Serien gab es zu diesem Zeitpunkt nirgendwo. Und das war so anders und so skurril und so völlig wirre und chaotisch. Und das waren
beklemmend und beängstigend.
Ja, das waren so, und plötzlich hast du ganz neue Sehgewohnheiten entwickelt, weil bis dato gab es wirklich nur reine Entertainment-Kommerzserien, fast ausschließlich. Es gab überhaupt keine mehrdimensionalen Charaktere bis zu dem Zeitpunkt. Das hat Anfang der 90er, das Ende der 80er, Anfang der 90er war ja Twin Peaks, glaube ich, oder?
Ich will sagen, ja, vielleicht Ende der 80er. Ja.
Ich meine, 89, 90 war Twin Peaks und Hospital der Geister war, glaube ich, dann 1 oder 2 Jahre später. Und das war ja so der Anbeginn und das wurde dann ja fortgesetzt im kommerziellen Kontext mit Ally McBeal. Dann hattest du Six Feet Under, Sex in the City, Dr. House, Nip Tuck. Das war ja alles so eine ähnliche Zeit und das waren dann plötzlich völlig komplexe, mehrdimensionale Hauptfiguren, auch neurotische, überlegte mir Ally McBeal. Und das war ja so diese Zeit, als das losging mit denen. Und
Akte X dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, genau, X-Files. Und plötzlich hattest du eher komplexe Figuren und komplexe Geschichten und das hattest du alles vorher nicht. Für mich ist das die Aufbruchsserie in die Neuzeit, Twin Peaks. Das war für alle so anders. Vorher gab es Dynasty und Denver Clan und so ein Zeug, ja, und Cheers und sowas. Und dann hattest du plötzlich Twin Peaks. Das ist ja fast psychedelisch schräg. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, und das war echt wirklich anders. Und das hat die Leute so in angezogen, weil sie alle sowas vorher noch nie, wir haben alle sowas vorher noch nie gesehen gehabt. Ich glaube aber, dass du John Sugar jetzt zeigen kannst, weil du in den letzten über 20 Jahren hast du ja auch das Publikum geschult in der Art und Weise, wie sie sich Serien anschauen, weil das Niveau, was wir jetzt haben bei den, ich sage immer, einen Fußballterminus benutzend, Champions League-Serien ist halt wirklich gleichbleibend wirklich sehr hoch. Succession ist das beste Beispiel dafür. Also ich glaube, dass Fernsehzuschauer oder ein Großteil der Fernsehzuschauer auch mitgewachsen sind mit dem Anspruch, den Serien haben. Und heutzutage sind die Leute offener für anspruchsvolle Serien, als sie das noch vor 20 Jahren waren. Also wir haben jetzt einfach so viele richtig gute anspruchsvolle Serien gehabt mit The Wire und The West Wing und den Sopranos, Mad Men, Friday Night Lights, Northern Exposure, auch Game of Thrones in Großteilen, sage ich mal. Das sind ja alles Serien, die Breaking Bad, das sind alles Serien, die wirklich einen hohen Anspruch haben. Und ich glaube, dass sich die Sehgewohnheiten der Zuschauer weltweit einfach verändern und dass sie das gewohnt sind, mit komplexeren Figuren anders umzugehen als vor 20 Jahren noch.
Beate, was ist denn deine Bewertung von John Sugar?
Ich verleihe John Sugar 10 von 10 Goldblumen.
Gehe ich mit. Bin mal gespannt, wie sie ankommt, diese Serie, ja? Also, weil man traut sich ja gar nicht so richtig, was zu sagen. Wenn du diesen Augenblick verrätst, dann beraubst du die Leute um ein Seherlebnis.
Ja, eben. Ich werde natürlich, weil ich die Serie so toll finde, auf meinen sozialen Kanälen Werbung dafür machen. Ich werde aber nicht verraten, worum es geht, sondern ich werde einfach nur sagen, Leute, Tipp, guckt euch diese Serie an. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir veröffentlichen diesen Podcast wirklich zum Schluss und nicht vorab, weil es wäre auch schwierig gewesen, jetzt über diese Serie irgendwie einen Podcast zu machen, den man nicht über den Kern der ganzen Sache spricht. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darüber hätten reden sollen.
Wir hätten so vorsichtig und dann kommt eine Überraschung und die ist so krass. Nein, man will darüber reden, weil man ist ja geschockt. Das war keine Überraschung, man ist geschockt. Also man hat's, also ich hab's de facto never ever kommen sehen. Nie.
Also weißt du was, ich saß wirklich, ohne Scheiß, ich saß hier vor meinem Laptop mit offenem Mund und hab gesagt, what the fuck?
Ja.
Wirklich,
ja.
Original, ja. Ich hab hier wirklich gesessen, mir selber so, what the fuck? Was passiert hier? Also ich war wirklich so, wow, wie? Und das ist schon länger nicht mehr so gewesen, dass mich etwas...
Ja, und du hast mich ja auch vorgewarnt, ne?
Ja.
Aber auch selbst da wäre ich nicht drauf gekommen, ne?
Naja, ich habe dir gesagt, vertrau mir, guck's dir einfach an, es ist wirklich was Besonderes und zum Schluss kommt ein Hammer. So ungefähr habe ich es, glaube ich, dir damals beschrieben. Und wenn du Zeit hast, guck die dir bitte an.
Wirklich, so ist sie.
Und das Schöne bei Apple ist ja, dass wir diese Screener, die haben ja diesen Screener-Room, wo wir selber entscheiden können, wann wir was gucken und wie oft wir es gucken. Wir können stoppen, wir können. Das ist so praktisch, wenn ich mir andere Screener angucke, die dann nur für ein paar Stunden available sind oder für ein paar Tage. Und dann kannst du nicht stoppen zwischendrin, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das bei Apple ist das so gut gelöst, finde ich.
Ja. Yeah.
Dass man sich das wirklich entspannt. Du hast immer Zugang, wenn du einmal freigeschaltet bist und kannst dir einfach in Ruhe alles angucken, kannst stoppen, dir Notizen machen. Es ist wirklich klasse. Ich hoffe, es bleibt so.
Also ich finde auch, da sind sie so fortschrittlich. John Sugar beweist, dass das bei Apple TV Plus, gerade was Serien angeht, ich meine, es ist ja jetzt nicht übertrieben viele Serien, die da immer rauskommen, aber die rauskommen, würde man sagen, so zu 90% haben sie es alle in sich, ne? Beate, magst du noch letzte Worte zu John Sugar sagen?
Egal, ob ihr jetzt Neo-Noir-Detective-Stories eigentlich mögt oder nicht mögt, völlig egal. Guckt euch das Ding an. Es ist wirklich was Besonderes. Es ist außergewöhnlich und der Knaller kommt zum Schluss.
Und falls ihr schon gesehen habt und jetzt sozusagen so geschockt seid, wie wir es waren, sprecht mit uns, wir freuen uns. Schreibt mit uns, wir sind auf Twitter, auf Sky, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. TikTok noch nicht, vielleicht sollten wir da demnächst was machen, aber TikTok sind wir noch nicht dran. Sprecht mit uns und natürlich immer auch bei uns auf der Seite. Auf YouTube sind wir auch, schreibt uns auf YouTube. Wir freuen uns sehr. Vielen lieben Dank, dass ihr euch diesen Podcast zu John Sugar angehört habt. Solltet ihr davor noch nie was von John Sugar gehört haben und wir euch jetzt dieses Seherlebnis gespoilert haben, tut uns das im Herzen leid. Wir werden versuchen, es im Artikel nochmal ganz explizit zu sagen und zu warnen, dass ihr bitte erst schaut und dann uns zuhört. Genau so ist es. Liebe Beate, vielen lieben Dank, dass du mich auf so eine tolle Serie aufmerksam gemacht hast und danke, dass wir drüber geredet haben.
Aber gerne doch.
Und auf ganz bald.
Tschüss.